Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden. Das ist, wenn man sich so umguckt und auch was wir wieder an Zeugnissen jetzt gehört haben, was es an schlechten Sachen rund um uns gibt, dann könnte man verzweifeln. Dann könnte man wirklich verzweifeln. Es ist einfach so. Das ist um uns herum, die Menschen, sie haben immer weniger Hoffnung. Aber wir, die wir hier sitzen, wir haben etwas gehört. Wir haben gehört, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass er uns frei macht. Und wir haben ihn eingeladen, wir haben darauf reagiert. Und darum ist bei uns etwas anderes geschehen. Wir haben Hoffnung. Wisst ihr, die Hoffnung der Menschen draußen ist, dass wenn sie da hinten auf dem Friedhof liegen und der Deckel kommt drauf, dass dann Feierabend ist. Das ist die einzige Hoffnung, die sie haben. Und dass sie bis dahin einigermaßen über die Runden kommen. Ist das nicht ein bisschen wenig? Ist das nicht ein bisschen wenig? Das ist die Menschen früher, sie haben gewusst, es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott, der uns geschaffen hat. Da ist jemand, der uns, den Menschen, geschaffen hat. Und er hat uns nicht dazu geschaffen, dass wir da irgendwo da hinten dann so ein Loch finden, wo jemand einen Deckel drauf tut und das war's. Sondern wir sind dazu geschaffen, ewig zu leben. Wir sind dazu geschaffen, nicht dieses Leben, was wir hier haben, was die Menschen hier alles haben, dass das ins Unendliche verlängert wird. Stell dir mal vor, was viele Menschen alles an Nerv, an Unglück, an Schlimmem alles erlebt haben, das würde ins Unendliche, würde das verlängert. Wäre das ein Segen? Wäre das ein Segen? Ganz bestimmt nicht. Also das Leben, was wir haben, das Leben, was wir bekommen haben, das Leben, was Gott für uns bereitet hat, ist etwas ganz anderes. Die Bibel redet davon, was in keines Menschenherz gekommen ist, was sich niemand ausgedacht hat, was man sich kaum vorstellen kann, was wir gar nicht erfassen können. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Da ist etwas, was er uns bereitet hat, was über alles hinausgeht, was wir auf dieser Welt erleben und sehen. Halleluja, preist den Herrn. Und mir ist diese Woche ein Vers, ist mir immer so, es ist noch nicht mal ein ganzer Vers, sondern nur dieses, nur so ein paar Worte, die sind mir so im Bewusstsein gewesen, die ganze Zeit über. Und ich habe gedacht, darüber will ich etwas sagen. Davon will ich etwas weitergeben. Und zwar sind das nur ein paar Worte. Und das heißt, ihr sollt meine Zeugen sein. Ihr sollt meine Zeugen sein. Wozu können wir Zeugen sein? Die Menschen draußen, sie können nicht Zeugen von Gott sein. Das geht, wenn sie nicht glauben, wenn sie gar nicht denken, dass es überhaupt einen Gott gibt, dann können sie keine Zeugen sein. Aber wir sollen seine Zeugen sein. Also, wenn wir Zeugen hören, dann denken wir an Gericht. Dann denken wir davon auch Gerichtsverhandlungen und da muss jemand nun gucken und muss sehen, ja, ich habe das und das habe ich mit meinen eigenen Augen gesehen, wie der das und das getan hat und das gemacht hat und das war an dem und dem Tag und das hat so und so lange gedauert und das ist dabei rausgekommen. Das verstehen wir so ein bisschen, sowas, das ist, was wir unter Zeugen verstehen. So ein unbeteiligter Zuschauer, der was gesehen hat. Das ist ein Zeuge. Aber Damit haben wir mit diesem Zeugen ja, wir können damit kaum was anfangen. Ich weiß noch, vor einiger Zeit, während einer Predigt, habe ich nebenbei mal so etwas gesagt, wir sollen alle Zeugen sein. Und dann habe ich gesagt, dieses griechische Wort für Zeugen ist Märtyrer. Und dann klappten bei allen die Unterkiefer runter, weil, stimmt's nicht? Ja, ne? Da klappt nie ohne. Märtyrer, wisst ihr, Märtyrer, dann denken wir alle, oh, leiden und sterben, bis zum Tode durchhalten und das ist dann Märtyrer sein. Das ist eigenartig. Also wir haben so unsere bestimmten Begriffe. Wir wissen gar nicht, was das eigentlich ist. Aber im Grunde genommen ist Märtyrer heißt eigentlich was anderes. Eigentlich heißt es, ich glaube an etwas und ich stehe für etwas und daran halte ich fest. Und wenn ich dafür leiden muss und sterben muss, dann ist das ein Resultat dessen. Ich bin nicht deshalb Märtyrer, weil ich sterbe, sondern ich bin deshalb Märtyrer, weil ich etwas vertrete, weil ich für etwas einstehe. Und in dem Fall, wie wir als Christen Zeugen sein sollen, ist es noch etwas anderes. Da ist es nicht für eine Sache einstehen, sondern für eine Person einstehen. Für eine Person. Und das ist so wichtig, dass wir diese Person kennen. Das ist, wenn wir im Evangelium lesen, dass ein Johannes, das er gesagt hat und das, was wir mit eigenen Händen angefasst haben, was wir betrachtet haben und wo wir bei waren, was etwas Handfestes. Wir haben ihn, haben wir gesehen, berührt, geschmeckt, wir haben ihn erlebt. Das war die erste Generation. Das waren die Apostel. Die Apostel, sie haben gesehen, den Menschen, der Gott ist. Sie haben jemanden gesehen, der mehr war als ein normaler Mensch. Sie haben gesehen, was er getan hat. Sie haben gehört, was er gesagt hat. Und sie haben miterlebt seine Passion, sein Kreuz. Aber sie waren Teilhaber auch an seiner Auferstehung. Und das ist so entscheidend. Er ist nicht im Tode geblieben. Thomas hat am Mittwoch gepredigt. Und zwar hast du beim Heiligen Geist hast du gesagt, der Heilige Geist, er ist es, der überführen wird von der Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Von der Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und von dem Gericht, dass der Fürst dieser Welt schon gerichtet ist.
Richtig?
Ja. Und dabei ist es mir aufgefallen, das heißt, er sagt, dass ich zum Vater gehe. Von der Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe. Damit hat der Vater einen Stempel draufgesetzt. Als er Jesus wieder auferweckt hat, hat er einen Stempel draufgesetzt und hat gesagt, das war's, es ist vollbracht. Es ist erfüllt. Jesus hat es am Kreuz bezeugt und bestätigt, es ist vollbracht, bis zum Schluss. Und der Vater hat sein Siegel draufgegeben, jawohl, das ist mein Sohn und er lebt, Halleluja. Und das ist etwas, seitdem ist für uns eine lebendige Hoffnung da. Seitdem wissen wir können tolle Sachen hier auf dieser Erde auch schon erleben. Und wir können so viel Freude haben und alles Mögliche. Aber das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Wir sind jetzt schon erlöst. Jetzt schon haben wir ein Angeld empfangen. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, dass wir es wissen. Wir sind Kinder Gottes. Halleluja, preis den Herrn. Das ist wunderbar, ist das. Das ist eine lebendige Hoffnung. Wir brauchen all diese lebendige Hoffnung. Das ist in der Welt, wird es so sein, ich denke, Karin hat es vorhin auch erwähnt, während des Lobpreises, in der Welt werden wir erleben, wie die Dunkelheit immer mehr zunimmt. Ich meine, es ist einfach so, wenn die Menschen Gott ablehnen, der das Licht dieser Welt ist, dann kann es nichts anderes als dunkel werden. dann kann es nicht anderes als dunkel werden. Das, was die Menschen denken, ihr ganzes Instinktsystem, ihr ganzes Empfindungssystem bricht zusammen. Sie können die Dinge, die um sie herum sind, nicht mehr wahrnehmen. Das heißt, das Wissen nimmt auf eine bestimmte Art und Weise zu. In der Forschung, in der Wissenschaft kommen wir immer weiter. Wir entdecken immer mehr Sachen. Aber wir wissen sie nicht mehr in den richtigen Zusammenhang zu stellen. Und darum geht die Menschheit immer mehr dem Chaos zu. Preist den Herrn, danke dafür, Herr. Danke dafür, dass du uns eine lebendige Hoffnung gegeben hast. Das ist, wir wissen, und das ist, Bernd hat das vorhin auch nochmal betont, wir wissen, dass wir nicht ins Chaos gehen, sondern wir wissen, dass Jesus wiederkommt. Wir wissen, dass wir eine feste Zuversicht haben, dass alle Dinge gut werden. Und wenn alles um uns zusammenbricht, dann werden wir trotzdem sehen und erfahren, Jesus ist der Herr, er ist der Heiland. Und das Wort Gottes sagt uns, wenn die Dinge richtig heftig werden, dann sollen wir nicht nach unten gucken, auf die Dinge gucken, wie schlimm alles wird, sondern dann steht geschrieben, richtet eure Augen auf Jesus. Er kommt, Halleluja, preist den Herrn. Und dann, wenn es am finstersten ist, das ist ja so, als wenn Jesus hat in seinen Endzeitreden, hat er gesagt, dass alle an viele anfangen zu schlafen, ja, dass fast alle anfangen zu schlafen. Und dass es eine Zeit kommen wird, dass es sich hinzieht, dass die Wiederkunft Christi sich hinzieht. Und dann ist die Zeit, wo es kurz vor dem Morgengrauen, wo es am dunkelsten, am finstersten ist. Aber dann ist genau die Zeit, wo es ganz dicht davor ist. Dann ist die Zeit, jetzt kommt er wieder. Jetzt kommt er wieder. Natürlich haben zu allen Zeiten haben Christen gedacht und geglaubt, ist jetzt die Zeit? 1000 nach Christus sind die Leute auf die Berge geklettert und haben Christus erwartet. Und zu allen bestimmten Gelegenheiten war es so, dass Menschen immer wieder dachten, jetzt ist es soweit. Aber deshalb, weil es manchmal nicht so weit war, oder weil die Zeugen Jehovas mit ihren Prophetien auch nicht recht hatten, heißt es noch lange nicht, dass es nicht doch an der Zeit ist. Also ich erinnere immer wieder so gerne daran, dass in der Zeit, als Jesus geboren wurde, steht geschrieben, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und es hat keine andere Zeit vorher gegeben, wo das Evangelium in der Lage gewesen wäre, sich so auszubreiten und festzusetzen, wie zu der Zeit, als Christus geboren wurde. Es war das Zeitalter des Augustus. Und das, was wir damals hatten, das war der Pax Romanum, römische Friede. Das heißt, du konntest in der gesamten damaligen Welt, konntest du von einer Ecke bis zur anderen, konntest du einigermaßen und halbwegs sicher, konntest du reisen und konntest in einer Sprache dich auf irgendeine Art und Weise verständigen. Das hat es vorher nie gegeben. Das heißt, die Kommunikation zu dem Zeitpunkt war phänomenal. Jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit, wo diese Botschaft, wo Christus wiederkommt und diese Botschaft überall verkündet wird. Wo es innerhalb weniger, kürzester Zeit, wo alle Menschen es erfahren. Und heute, vor 200 Jahren war längst nicht das möglich. Vor 100 Jahren war nicht das möglich, was heute möglich ist. Heute kannst du an die kleinste Ecke im Himalaya oder an die kleinste Ecke im südamerikanischen Regenwald kommen. Kein Problem. Da ist kein Punkt der Welt, wo du nicht hinkommst. Die Kommunikation ist gewaltig. Und das sagt mir, wenn es damals geschrieben steht, als die Zeit erfüllt war, dann denke ich, oh, ist die Zeit erfüllt? Es geht jetzt nicht mehr darum, dass wir noch ein paar hundert Jahre machen oder so, sondern es geht jetzt darum, dass wir wirklich hineinkommen in die Zeit, wo sich alles zusammenpresst, wo sich alles zusammendrängt, wo es dringlich wird. Und da steht geschrieben, ihr sollt meine Zeugen sein. Menschen glauben nicht mehr an Gott. Sie wissen nichts mehr von Gott. Aber wir sollen seine Zeugen sein. Und wenn wir das hören, dann kommen wir vielleicht unter einen gewissen Druck. Wie sollen wir das schaffen? Wie sollen wir Zeugen sein? Wir sind Menschen. Wie sollen wir Zeugen sein? Aber Jesus hätte das nicht gesagt, wenn er nicht dafür gesorgt hätte, dass wir das auch in Kraft tun können. So, jetzt will ich euch noch mal etwas sagen über Zeugen. Das hebräische Wort hat in der Bedeutung, außer diesem Zeugen, liegt im Stamm, da liegt die Bedeutung der Wiederholung drin oder des Willens und des Wirkens. Willen und Wirken liegt da mit drin, in dem Stamm. Und wenn wir dabei jetzt dieses griechische Wort nehmen, da kommt nur Denken. Denken oder erinnern, denken, nachdenken. Und das ist dieses typische, das typisch Hebräische. Ich habe das schon mal gesagt, bei Ruach und Pneuma. Bei Pneuma denken die Griechen immer an Sein, an einen statischen Zustand mehr, an einen Zustand. Die Hebräer, die denken an Blasen, Pusten, Wirbeln. Die verbinden alles mit Dynamik. Und so ist es so, als die Schreiber des Neuen Testamentes jetzt geschrieben haben, ihr sollt meine Zeugen sein, darf man eins nicht vergessen, Jesus hat Aramäisch gesprochen und das ist genauso wie das Hebräische und hat genau die gleiche Bedeutung, den gleichen Stamm. Das heißt also, wenn er gesagt hat, ihr sollt meine Zeugen sein, dann hat das mehr damit zu tun, als sich nur daran zu erinnern oder von irgendetwas, da war doch mal was und das kann ich so und so war das. Das ist mehr. Wisst ihr, im Alten Testament, mir ist das aufgefallen, früher habe ich das auch nicht so verstanden, da steht die Bundeslade oder die Stiftshütte, habt ihr sicher schon mal was gehört? Die Stiftshütte, das war das, was Mose auf Anraten und Befehl, Anordnung Gottes ein Zelt aufbauen sollte. Und man nannte es dann die Stiftshütte. Dort wurden vor der Stiftshütte wurden dann die Opfer wurden dann gebracht da. Und die Stiftshütte und dann die Bundeslade. Und da steht geschrieben im Alten Testament immer wieder, da steht die Lade des Zeugnisses oder das Zelt des Zeugnisses. Das habe ich nie so ganz verstanden. Aber in diesem Zusammenhang wird es bedeutsam. Das heißt also, die Juden haben sich darauf besonnen, da ist das Zelt, da wird der Wille Gottes wird kund und das Wirken Gottes wird offenbar. Und das ist nicht einmal in der Vergangenheit geschehen, sondern es geschieht jetzt und es geschieht auch morgen und übermorgen. Das Wirken Gottes ist nicht etwas, was in der Vergangenheit einmal war. Oder der Wille Gottes ist nicht etwas, was in der Vergangenheit einmal kundgetan wurde und durchgesetzt wurde, sondern es geht auch heute. Es geht heute. Der Wille Gottes geschieht heute. Und das Wirken Gottes geschieht heute. Heute ist der Tag des Heils. Also Zeuge ist nicht etwas von dem, was in der Vergangenheit einmal geschehen ist. Ein Augenzeuge, das ist auch etwas, es gehört damit zu. Sicher, die Apostel, die damals am Anfang waren, sie waren auch Augenzeugen. Aber für uns ist es noch etwas anderes, geht es noch auch noch darüber hinaus. Für sie damals auch. Aber für uns, wir sind nicht keine Augenzeugen mehr. Wir haben Jesus damals nicht am Kreuz gesehen. Wir haben ihn damals nicht bei der Bergpredigt erlebt. Aber seine Wirksamkeit soll in deinem und in meinem Leben sichtbar sein, erfahrbar sein. Wir sollen es merken. Wir sollen in unserem Leben das Wirken, das Wollen und das Wirken Gottes ausdrücken. Halleluja, preist den Herrn. Das ist Zeuge sein, heißt, ihn auszudrücken, ihn zum Ausdruck zu bringen. Halleluja, preist den Herrn. Der erste treue Zeuge ist Jesus Christus. Ich glaube, in der Offenbarung steht das geschrieben, der treue Zeuge, gleich am Anfang, aber ich will das jetzt nicht. Er ist der treue Zeuge, der erste treue Zeuge. Das ist also, kein anderer Mensch war dazu in der Lage. Nicht mal die Besten waren dazu in der Lage. Adam hätte ein treuer Zeuge sein können. Aber ich meine, sein Zeugnis war dann doch nicht so das Richtige. Aber Christus war der treue Zeuge. Und nun müssen wir das wissen, damals als Christus in diese Welt kam, als er kam in sein Eigentum, steht geschrieben. Die Menschen haben an Gott geglaubt. Die meisten Juden, die haben ihr Judentum schon sehr ernst genommen. Und wenn man bedenkt, dass Jerusalem damals 120.000 Einwohner hatte, und wenn Passafest war, dann waren 3 bis 4 Millionen da. Das ist schon, also sie haben das sehr, sehr ernst genommen. Es wurden Hunderttausende von Lämmern wurden geschlachtet beim Passafest. Sie haben das ernst genommen, sie haben an Gott geglaubt. Aber die Vorstellung, die sie von Gott hatten, war irgendwie völlig daneben. Es beschränkte sich nur noch auf Rituale, Waschungen, Rituale, Vorschriften, Gebote, Verbote und alles bis in die kleinste Dillspitze, die man raussuchte und verzehntet wurde, alles aufbereitet. Also Gott hat sich im Gesetz aufgelöst. Und jetzt kam Jesus. Und er hat ihnen erstmal wieder ein Bild von Gott gegeben. Er hat ihnen erstmal gezeigt, wie der Vater wirklich war. Ich finde das so stark. Eigentlich ist es so etwas wie das Testament Jesu, das er in diesem Abendmahlbericht des Johannes wiedergibt. Und da sagt er: Vater, ich habe deinen Namen verherrlicht. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Und dann sagt er, dein Reich ist gekommen. Und dein Wille ist geschehen. Denn er hat gesagt, siehe, ein Leib hast du mir bereitet. Und ich bin gekommen, deinen Willen zu tun. Merkt ihr, das Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Jesus ist gekommen. Diesen Vater, den die Juden völlig aus den Augen verloren hatten. Es war beileibe nicht so, dass sie das nicht wussten. Denn es steht geschrieben, er hat sie darauf hingewiesen, er hat geschrieben, was ist das, als dieser Hohepriester war es nicht, ein Schriftgelehrter, als er zu ihm kam, welches ist das höchste Gebot? Und dann gab selbst die Antwort und sagte, ja, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, mit all deiner Kraft und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann sagte Jesus, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Du bist nicht weit weg. Du bist schon so ein bisschen, bist du dran. Also du hast etwas verstanden. Und dann fügte dieser Pharisäer, dieser Schriftgelehrte, fügte dann noch hinzu, das ist mehr als alle Brandopfer und alle Opfer, die dargebotenen Opfer. Hat er etwas erkannt? Und wenn er die Augen noch ein bisschen weiter offen gemacht hätte, und wenn er sein Herzensauge jetzt geöffnet hätte, dann hätte er an Jesus, hätte er das Angesicht des Vaters sehen können. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Der treue Zeuge, er ist der treue Zeuge, Jesus. Und es steht geschrieben im Neuen Testament, ich habe sie geliebt bis in den Tod. Er hat also nicht vorher aufgehört, sondern er hat bis zum Schluss, er hat sein Leben für dich und für mich hingegeben. Bis zum Tod. Der treue Zeuge. Und da steht geschrieben, es gefiel dem Vater, ihn leiden zu lassen und diesen Weg gehen zu lassen. Es gefiel ihm. Der treue Zeuge. Und nun sollen wir treue Zeugen sein. Wir sollen das, was er angefangen hat, sollen wir weitermachen. Er ist das Haupt, wir sind die Glieder. Er ist der Anfang und der Vollender. Alpha und Omega. Und wir sind in ihm. Wir sind in ihm. Oh, Halleluja, preist den Herrn. Die Bibel hat eine sehr bildhafte Sprache. Und es ist so wichtig, dass wir diese bildhafte Sprache verstehen. Wenn wir das lesen, wir in ihm und er in uns, dann brauchen wir ein geistliches Verständnis dafür. Das heißt, der Heilige Geist selbst muss uns das offenbar machen, was das eigentlich heißt. Weißt du, wenn du diese Gewissheit hast, dass du in ihm bist, dann kannst du jetzt nach Fukushima gehen und kannst da evangelisieren und es macht dir nichts aus und du hast nicht Angst. In ihm zu sein heißt, sicher zu sein. In ihm zu sein heißt, geborgen zu sein in ihm. In ihm, geborgen sein. Frieden zu haben, in diesem Shalom, in dem Frieden Gottes zu sein. Halleluja, preist den Herrn. Und wenn wir, ihr erinnert euch noch, was ich vorhin erzählt habe, wenn wir in diese Zeit der Finsternis hineingehen, dann brauchen wir Frieden. Dann brauchen wir die Geborgenheit in ihm. Wenn wir Zeugen in dieser Zeit sein sollen, brauchen wir eine feste Gewissheit in uns, dass wir in seiner Hand sind, dass wir geborgen sind in Christus. Oh, Halleluja, preist den Herrn. Ihr sollt meine Zeugen sein. Gut, ich lese mal einiges vor. Johannes 15. Vers 26, da steht, wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Also, Zeugen sind der Heilige Geist und die Apostel und in dem Sinne wir mit. Denn wir stehen in der Nachfolge der Apostel. Wir sind die, durch die durch die Predigt der Apostel mit hineingenommen sind in diesen Leib. Also es steht hier geschrieben, wir brauchen nicht Zeugnisse, Alleinzeugnis geben und Alleinzeugnis zu sein, sondern der Beistand, der kommt, der Beistand, der verheißen ist, er und wir sind Zeugen. Und das ist so wichtig, dass wir das begreifen. Wir sind nicht alleine mit diesem Zeugnis. Wir sind nicht alleine mit diesem Zeugnis. Wir haben eine, und das ist das, worum es auch geht. Wir haben Kraft. Wir haben Kraft. Jesus sagte, ihr werdet angetan mit Kraft aus der Höhe. Nun ist das nicht, diese Kraft ist nicht so eine unbestimmte, wie so eine elektrische Ladung, dass es etwas Unpersönliches ist, irgendwie eine, sowas wie, als ob du in eine Steckdose packst und es ist etwas Geschöpfliches. Sondern diese Kraft ist eine Person. Diese Person ist der Heilige Geist. Eine Person, die ein Interesse hat, ein Interesse daran hat, Jesus groß zu machen. Und mit mir und mit dir zusammen Christus zu verherrlichen. Das heißt also, wir sind nicht dazu da, um unser Leben hier so einigermaßen und so gut wie möglich zu leben. Sondern wir sollen Zeugen sein. Wobei ich sicher Unterschiede mache, auf welche Art und Weise und wie der Einzelne und jeder Einzelne von uns oder im Leib Christi, wie die Aufgaben verteilt sind. Das spielt damit wieder, das ist wieder eine andere Sache. Aber jeder von uns soll Zeuge sein, da wo er ist, bei den Menschen, die er kennt, in der Umgebung, in der er lebt, wo er arbeitet, wo er zur Schule geht, wo er sich bewegt. Halleluja, preist den Herrn. Und mir wird dieser Vers aus Daniel, der geht mir auch nicht mehr aus dem Sinn, dass wir in der letzten Zeit, dass wir leuchten sollen wie die Sterne. Leuchten wie die Sterne. Und wisst ihr, es ist viel leichter, in der Finsternis zu leuchten, als im Hellen. Also, lasst uns nicht traurig sein. Lasst uns nicht traurig sein, wenn wir uns an Christus halten. Wenn wir uns an ihn halten, wenn wir ihn lieben, dann wird es einfach so sein, dass wir aufgehen werden wie die Sterne. Es bleibt gar nichts anderes übrig. Wenn du und ich, wenn wir uns an Gott freuen und wenn wir seinen Willen, wenn wir nach seinem Willen fragen, wenn wir durch seinen Geist uns leiten und bewegen lassen, dann bleibt gar nichts anderes übrig, dann werden wir einfach leuchten. Halleluja. Und ein Strahlen auf deinem Gesicht ist schon sicher so ein Vorbote von diesem Leuchten. Halleluja. Denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das ist diesen Herrn müssen wir kennen. Wenn wir ihn nicht kennen, wie soll da die Freude in uns sein? Halleluja, preist den Herrn. Ihr sollt meine Zeugen sein. Das ist nicht ein verkrampftes so, jetzt gehe ich auf die Straße und jetzt muss ich jedem aber was erzählen und was sagen und machen und tun. Das ist kein Krampf. Das ist kein Krampf. Wenn du weißt, dass du den Heiligen Geist in dir hast, dann kannst du losgehen, dann kannst du dann in deinem Alltag dich bewegen, dann wirst du merken, dass diese Stimme des Heiligen Geistes zu dir kommt und dass sie dich erinnert, jetzt könntest du auch mal was sagen oder jetzt könntest du auch mal deinen Hintern bewegen oder jetzt könntest du auch mal deine Hand nehmen und vielleicht dem anderen mal eine Handreichung machen. Manchmal ist das ja so, dass wir wie schwerhörig sind, ne? Dass wir das gar nicht so merken. Gut, das kenne ich auch. Aber ich kenne auch noch was anderes. Ich kenne auch das so, dass mir die Stimme sagt, so, jetzt geh mal hin und mach mal das und das. Und ich sage, nein, mache ich nicht. Kennt ihr nicht, ne? kennt ihr nicht, ne? Und dann mache ich meine Sache, beschäftige mich dem, was mich gerade interessiert. Und dann, hallo, hier bin ich. Willst du nicht mal hingehen? Kannst du, na dann, jetzt geh dich. Und dann wird es langsam Zeit, dass man drauf einsteigt, dass man sagt so. Und dann habe ich festgestellt, wenn ich nicht darauf eingehe, dann habe ich eine schlechte Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Aber der hört einfach nicht auf. Und lässt mich nicht in Ruhe irgendwie. Ich will doch gerade das, womit ich so gut beschäftigt bin und so toll drauf bin, da nimmt er mir einfach den Spaß weg. Das ist gemein, ist das. Und doch ist es gut. Und in dem Moment, wo du sagst, Herr, ja, dein Wille geschehe, in dem Moment kommst du wieder, trittst du ein in diesen Frieden. Dann trittst du wieder ein in den Willen Gottes. Und dann merkst du auch, wie die Freude sich wieder Bahn macht und wie du in der Lage bist, vielleicht dieses oder jenes zu tun oder ein Wort zu geben, etwas weiterzugeben und ein Zeuge zu sein. Und dazu sind wir berufen. Also, ich meine, es ist schön, wenn man auch so irgendwo Spaß hat an allen möglichen Sachen, aber wenn du die Stimme Gottes hörst, wenn der Heilige Geist anklopft, ist es immer gut, wenn man möglichst schnell darauf einsteigt. Möglichst schnell. Preis den Herrn, Halleluja. Wow. Gut, Lukas 24, Vers 48. Oh Herr. Hier steht geschrieben, er sagt hier, dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verstehen. Und er sprach zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tage auferstehen aus den Toten. Und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangend von Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Das ist, hier gibt Jesus, nachdem er mit diesen beiden Jüngern, jetzt die beiden Jünger von Emmaus, nachdem er mit ihnen diese Zeit gehabt hat, gibt er so ihnen nochmal einen Ausblick auf das, auf so ein Programm. Programm für die nächste Zukunft. Er gibt ihnen ein Programm. Er sagt, ihr sollt, diese Sachen mussten alle geschehen. Und jetzt fängt etwas Neues an. Und jetzt werdet ihr meine Zeugen sein. Es fängt etwas Neues. Etwas Neues ist geschehen. Und wollen wir doch mal ehrlich sein, also nach der Kreuzigung, die Jünger waren nicht besonders mutig oder hatten nicht gerade ein großes Interesse daran, Zeugen zu sein. Selbst nach der Auferstehung sind sie nicht alle losgegangen und haben Jerusalem missioniert. Beileibe nicht. Die haben schön die Schotten dicht gemacht, Türen zu, fertig, Fenster dicht machen, dass man nicht sieht. Und dann haben sie ihre Gebetsgemeinschaften schön von den anderen abgetrennt. Ne? Also so war es nicht. Ne? Also sie brauchten schon, um Zeugen zu sein, brauchten sie schon ein bisschen Beistand. Also so ohne, aus sich heraus, aus eigener Kraft heraus, ist schlecht ein Zeuge zu sein. Also gegen den Strom dieser Welt zu schwimmen und gegen den Geist dieser Welt anzukämpfen, ohne den Geist Gottes, das ist eine schwere Sache, ist das. Also Da kann man dran verzagen. Ich meine, es gibt viele Leute, auch unter den Juden, es hat immer Leute gegeben, die haben versucht, dagegen anzuschwimmen und haben beachtliche Höhen dabei, sind alle Achtung. Aber wir sehen es an den Jüngern, die waren nicht so weit. Die waren beim besten Willen, also das konnten sie nicht, das wollten sie auch nicht. Aber dann passierte etwas. Wir gehen ja jetzt darauf zu. Ich meine, wenn wir jetzt zur Himmelfahrt fahren, wir ja los und dann kommt ja Pfingsten. Ne? Pfingsten steht ja vor der Tür. Und die Kraft aus der Höhe, die brauchen wir ja. Und darum ist es immer gut, von dieser Kraft aus der Höhe auch immer wieder uns daran zu erinnern, uns das wieder zu wiederholen. Dass wir, es ist ja beileibe nicht so, dass der bei zu Pfingsten, dass als die Feuerzungen erschienen und die Jünger alle, die Apostel dann und Jünger, als sie alle auf die Straße rausliefen und dann anfingen und 3000 bekehrten sich, glaube ich, 3000 gleich am Anfang. Da waren sie dann zwischenzeitlich auch nicht immer so auf diesem Level. Da steht immer wieder, standen sie, oh, dann ging es dann los, dann haben sie im Tempel haben sie gepredigt und dann gab es Haue ordentlich, haben sie ordentlich Haue gekriegt und dann sind sie nach Hause gegangen, nach der Haue sind sie nach Hause gegangen und haben gesagt, oh, wir preisen dich, Herr, dass wir für deinen Namen leiden mussten, dass wir für deinen Namen Haue gekriegt haben, gepriesen seist du, Herr, und waren so, und die anderen kamen mit zu und dann steht es, ja, und gib uns weiter die Kraft, gib uns weiter die Kraft, dass wir deine Zeugen sein können, dass wir dein Wort mit Mut weitergeben können, mit Freimut, mit Mut, mit Kühnheit. Und dann steht geschrieben, und dann bebte die Städte und sie wurden wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also sie brauchten diese Kraft, die brauchten immer wieder so eine Nachdröhnung. Die brauchten immer wieder so einen Schuss. Ne? Der Heilige Geist, er ist ja in uns. Ne? Er ist ja in uns. Aber es muss von Zeit zu Zeit brauchen wir auch mal so ein Überfließen. Dann brauchen wir auch mal, dass diese Freude, dass sie mal so richtig so zum Überlaufen kommt. Ne? Das brauchen wir einfach. Halleluja. Preis den Herrn. Es ist ja so, unser Christsein ist ja nicht nur von schwerem Leiden und nur Trauer und oh, das ist ja alles so hart. Davon ist das ja nicht nur geprägt. Ne? Ich meine, man kann in solche Sachen hineinkommen, wo man wirklich leidet, wo man wirklich auch harte Sachen durchgeht. Ne? Aber das Paradoxe ist, dass die Freude am Herrn trotzdem nicht weggeht. Das ist ein Phänomen, das ist ein Wunder, ist das. Das ist ein Wunder. Das ist, manchmal ist das so, das ist, da gibt es ja bei diesem Orkan, da gibt es ja dieses Auge im Zentrum des Orkans, des Sturms. Und so ein bisschen so ist das auch. Du kannst tatsächlich inmitten einer Situation, wo alles zusammenbricht, kannst du merken und feststellen auf einmal, wie du ganz ruhig wirst. Du sagst, ich bin bei dir. Wie die Stimme Gottes zu dir kommt, wie der Heilige Geist sagt, ich bin bei dir. Und er erinnert dich wieder daran, dass Jesus gesagt hat, siehe, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Und mir ist Macht gegeben über alle Macht des Feindes. Halleluja. Preis den Herrn. Es ist so wichtig, Zeugen Christi zu sein. Das können wir nicht aus eigener Kraft. Keiner von uns. Das ist also, ich meine, es gibt unter uns Christen hier auf der Welt, gibt es unterschiedliche. Manche sind so drauf, stark und Power und dieses und dann große Prediger und was weiß ich. Aber ohne den Heiligen Geist können sie auch das nicht. Und selbst der Kleinste, der in der letzten Reihe sitzt, er hat denselben Geist, den der große Prediger und Missionar hat. Der gleiche Geist, es ist die gleiche Person des Heiligen Geistes. Da ist kein Grund in irgendeiner Hinsicht, sich minderwertig zu fühlen. Oder ich bin nur letzte Glied hier. Ich bin ein Geliebter des Herrn. Christus ist am Kreuz für mich gestorben. Und der Beistand, der Tröster, mein Anwalt, mein Helfer, er ist bei mir. Auch bei dem Kleinsten der Kleinen. Halleluja. Ihr sollt meine Zeugen sein. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Manches überschneidet sich ein bisschen, aber man kann doch immer wieder, wird ermutigt und ermuntert, auch wenn manchmal steht in der Bibel selbst, werden manche Sachen oft 3, 4, 5 Mal wiederholt. Dann sage ich mir, Mensch, eigentlich, also wenn es in der Bibel jetzt so oft steht, dann muss es doch einen Sinn haben. Das heißt also, ich bin eigentlich so gebaut und gestrickt, ich brauche das, die Ermutigung. Wenn mir einer eine Ermutigung gibt, ist eine schöne Sache. Aber oft reicht die nur bis an die Türschwelle, die Ermutigung. Ich brauche, manchmal muss ich was immer und immer wieder hören. Dann muss ich das immer und immer wieder hören. Und wenn ich das nicht draußen nochmal höre, dann habe ich das wieder bis dahin wieder vergessen. Dann ist es weg, habe ich es mir rauben lassen. Und darum ist es so wichtig. Auch selbst die Bibel wiederholt sich oft. Ein Petrus schreibt, und ich werde nicht müde, es immer wieder zu wiederholen. Damit ihr fest werdet. Damit wir uns nicht mehr hin und her werfen lassen, sondern damit wir unerschütterlich werden. Damit das so in uns, das Wort Gottes so in uns gefestigt ist, dass wir es drin haben. Ich habe mich mal gewundert, warum die Orthodoxen das Jesusgebet so praktizieren. Weil die machen das immer, dass sie immer Jesus, mein Herr, erbarme dich. Jesus, Sohn Gottes, erbarme dich. Das ist so, die atmen das. Sie atmen das. Und das ist so, dass sie irgendwann ist das in Fleisch und Blut übergegangen. Jesus, 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 Jesus. Oh, Halleluja, preis den Herrn. Jesus 1, Vers 8. Jesus 1, Vers 8. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Oh, ich finde das schön. Jesus 1, Vers 8. Das ist, die Bibel ist Wort Gottes. Ne? Und was steht geschrieben? Jesus sagt, und sie berichtet von mir. Halleluja. Ja, so verkehrt bin ich gar nicht. So verkehrt bin ich gar nicht. Das war ein Versprecher, aber so falsch war es gar nicht. Halleluja, preis den Herrn. Wow. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. Halleluja. Bis an das Ende der Erde. So, und heute in unserer Zeit wissen wir, dass die Erde rund ist. Und wir wissen auch, Nordpol, Südpol und links und rechts und oben und unten, was das ist. Wir kommen überall hin. Na, und mit dem Flieger geht das sogar recht schnell. Also, wir sind Zeugen Christi. Halleluja. Und wir haben den Heiligen Geist empfangen. Wir haben es nicht nur als eine Verheißung in ferner Zukunft oder die, wenn ihr jetzt euch in euer Kämmerlein setzt und nochmal 2 Jahre wartet, sondern wir haben ihn. Wir haben ihn. Der Heilige Geist, er ist in uns. Halleluja, preis den Herrn. Und wenn du das Empfinden hast, er ist nicht da, da gibt es eine tolle Sache. Da können wir beten. Wir können sagen, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, ich brauche dich. Ich lade dich ein. Komm, ich kann der Zeuge Jesu nicht so sein, wie ich es eigentlich sein sollte. Ich brauche dich. In meinem Leben ist so viel Chaos. In meinem Leben ist so viel Durcheinander. In meinem Leben ist so viel Unfriede. Komm, Heiliger Geist. Halleluja. Jesus sagt, der Vater, er wird den Heiligen Geist senden. Und wenn wir den Heiligen Geist bitten, dann wird er kommen. Und das heißt nicht unbedingt, dass er nicht da ist, wenn ich den Heiligen Geist bitte. Er ist da, aber ich sage hier, jetzt gebe ich dir die Erlaubnis. Jetzt komm, jetzt übernimm du. Ich bin jetzt an meine Grenzen gekommen. Ich bin mit meinen Kräften, mit meinen Ideen, mit meinen Vorstellungen, wie ich mein Christenleben ausführen soll, wie ich es leben soll und wie ich, was ich annehmen soll, was ich ablehnen soll. Ich bin an ein Ende gekommen. Ich krieg das nicht auf die Reihe. Wunderbar, danke, preis den Herrn. Jetzt bin ich endlich mal an der Reihe. Der Heilige Geist freut sich. Er freut sich, dass er jetzt übernehmen kann. Dass er jetzt mal wirklich hineinkommen kann in dein Leben und jetzt dir das geben kann, was du eigentlich brauchst, was eigentlich wichtig ist, was eigentlich nötig ist, damit du wirklich diesen Frieden und diese Freude in Christus auch bewahrst, bekommst und bewahrst. Halleluja. Ihr werdet angetan mit Kraft aus der Höhe. Halleluja. Jesus 5, Vers 32. Halleluja. Ja, wir sind immer noch in der Apostelgeschichte. Wir sind bis zur Apokalypse, werden wir immer in der Apostelgeschichte bleiben. Wisst ihr das? Halleluja. Wir werden immer in der Apostelgeschichte bleiben. Das ist eine Fortführung der Apostelgeschichte. Denn die Apostelgeschichte ist eigentlich nichts anderes als das Wirken des Heiligen Geistes. Wie der Heilige Geist im Leib Jesu wirkt, bis er wiederkommt. Halleluja, preis den Herrn. Gut, hier steht geschrieben, Petrus und die Apostel antworten, sprach, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und zum Retter erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen von diesen Dingen. Und der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Wir sind Zeugen von diesem Ding und der Heilige Geist. Und dann steht hier noch, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Das ist wie so eine kleine Beifügung. Ich denke, das hat auch ein bisschen was zu sagen. Ich meine, wenn da meistens sowas drinsteht, dann ist da eigentlich so ein kleiner Gedanke ist da immer noch hinter. Das heißt also, nicht mehr, nein, ich will nicht. Oder jetzt nicht, sondern denen, die ihm gehorchen. Das heißt, der Heilige Geist, an anderen Stellen steht es, der Heilige Geist zieht sich zurück. Also wenn wir zu lange so und so ein bisschen zu weit links oder rechts so halten, dann zieht er sich zurück. Und dann wird es Zeit, dass wir sagen, Herr, komm, ich will dir wieder gehorchen. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Sei du wieder in meinem Leben wirklich der, der bestimmt, der leitet. Oh, preis den Herrn. So, und jetzt nochmal zum Abschluss. 1. Johannes ist auch Jesus. Ist auch in Jesus. 1. Johannes. 1. Johannes 5. Da steht geschrieben, ab Vers 9 lese ich mal. Wenn wir schon das Zeugnis der Menschen annehmen, das Zeugnis Gottes ist größer. Denn dies ist das Zeugnis Gottes, das er über seinen Sohn Zeugnis abgelegt hat. Wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Zeugnis in sich. Wer Gott nicht glaubt, hat ihn zum Lügner gemacht, weil er nicht an das Zeugnis geglaubt hat, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat. Und dies ist das Zeugnis, das Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Das Zeugnis ist in dir und in mir. Das Zeugnis, du kannst nicht an den Sohn Gottes glauben, wenn nicht dieses Zeugnis in dir ist. Das Zeugnis in dir, steht geschrieben, dass es uns offenbart und zeigt, dass wir Gottes Kinder sind. Wir sind Kinder Gottes. Und mit ihm, mit Christus, wir sind Miterben mit ihm. Das heißt, so wie Jesus Christus gelebt und gewirkt hat, so können wir auch leben durch den Heiligen Geist. Wisst ihr, dass Christus, als er getauft wurde, erst anfing mit seinen ganzen Wundern? Es gibt so manche Evangelien und sonst Kindheitsevangelien, wo er da Spatzen da verwandelt hat und was weiß ich alles da, die ersten Sachen gibt es da. Aber unsere Bibel sagt uns, als der Heilige Geist auf ihn kam und als die Stimme des Vaters vom Himmel kam, dies ist mein geliebter Sohn, und der Heilige Geist in Gestalt einer Taube auf ihn kam. Das heißt, der Vater gab Zeugnis und der Heilige Geist gab Zeugnis für den Sohn, für Jesus Christus selbst. Halleluja. Und so ist es auch bei uns. Wir haben ein Zeugnis in uns. Der Heilige Geist ist es, der ein direktes Zeugnis hat in uns. Halleluja. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Wir sind ein apostolisches und ein prophetisches Volk. Apostolisch deshalb, weil wir uns von der Quelle ernähren. Wir ernähren uns von den Quellen des Evangeliums, von den Quellen. Die Quelle ist Christus und das, was die Apostel verkündigt haben in der Schrift. Wir ernähren uns von den Quellen, das ist apostolisch. Und prophetisch ist es, weil es gleichzeitig auch immer auf das letzte Ziel hinweist. Auf seine Wiederkunft. Er kommt wieder. Halleluja. So lange sind wir hier als seine Zeugen gefragt. Und wenn wir jetzt wenn es wahr wird, dass das Chaos größer wird, dass die Finsternis größer wird, umso mehr wird dieses Licht in uns leuchten. Wenn wir bereit sind, diesem Licht Raum zu geben. Wenn wir bereit sind, dieses Zeugnis des Heiligen Geistes in uns wahrzunehmen und Ausdruck zu geben. Wir sind nicht alleine. Keiner von uns ist alleine. Wir sind angetan mit dieser Kraft aus der Höhe. Oh, Halleluja, preist den Herrn. Pfingsten ist nicht etwas, was nur damals geschah, sondern Pfingsten, das war nur etwas, was damals zuerst geschah. Das ist was anderes. Aber es hat nicht aufgehört. Preist den Herrn. Halleluja. Wow. Amen.